Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Ja, herzlich willkommen bei den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen. Heute mein Gast Martin Frensch von der Wirtschaftsförderung im Landkreis Rostock und ich würde sagen hier einer der wenigen erfolgreichen Influencer in Rostock für unsere Region. Martin, was machst du genau und vor allen Dingen, wie bist du da hingekommen und was treibt dich an?
Ja, danke, dass ich heute mal hier sein darf in eurem Podcast. Mein Name ist Martin Frensch. Ich arbeite bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Rostock. Seines Zeichen der viertgrößte Landkreis in Deutschland, also sehr flächenmäßig groß. Was mache ich dort? Ich betreue vor allem Ansiedlung von außen. Ich darf Bestandsunternehmen unterstützen. Ich darf Startups und Unternehmensnachfolgen auch begleiten. Und auch das Thema Kommunalentwicklung, Kommunalberatung machen wir sehr intensiv. Und ja, das ist ja auch das Thema eures Podcasts Energiewandler. Die letzten, ich würde sagen, 2 oder 4 Jahre ist das Thema Energiewirtschaft tatsächlich extremst tatsächlich auch unser Feld geworden. Vielleicht nochmal jetzt, ohne zu technisch zu werden, wir unterscheiden eigentlich in der Wirtschaftsförderung Minimum 3 Ansiedlungsformen, also eigentlich nur 2, aber eben jetzt auch eine dritte. Das eine sind halt die klassischen Gewerbeansiedlungen, auch stilles Gewerbe, auch Einzelhandel, Tourismus etc. Dann die ganz großen Industrieansiedlungen, also bei uns jetzt nicht im Land, aber anderswo Tesla, Intel. Und das neue Thema, und deswegen treffen wir uns ja heute auch unter anderem, ist halt wirklich das Energiewirtschaftsthema. Also Stichwort, ganz große Themen sind gerade Batteriespeicheransiedlungsanfragen, aber natürlich auch das Thema wie PV-Flächen, Methanol, Ethanol, Wasserstoff und so weiter. Das vielleicht erstmal so weiter. Was mich antreibt, vielleicht noch ganz kurz, ich glaube, das ist das, was man auch in der Region Rostock, Stadt und Landkreis und MV mit mir verbindet. Also ich bin seit Jahren dem Green-Tech-Thema sehr verbunden. Ich glaube, dass ich ökologische Transformation nicht so politisch denke, sondern wirklich als ökonomische Transformation. Ich glaube, das werden wir nachher auch noch ein bisschen ausweiten. Ich nutze halt gern 2 Claims so ein bisschen für mich. Das eine ist, dass ich denke, dass MV der Ruhrpott des 21. Jahrhunderts werden kann und ist eigentlich schon, eben statt mit Kohle, mit erneuerbaren Energien. Und das zweite ist, gar nicht mein Zitat, aber das würde ich auch nochmal rezitieren, dass wir im Zweifel irgendwann in erneuerbare Energien ersaufen werden. Und einfach das steuern und lenken und koordinieren müssen. Das ist so auch das, was mich antreibt.
Ja, da verbinden wir die gleiche Hoffnung, dass wir irgendwann in erneuerbaren Energien ersaufen werden. Das hoffen wir auch. Und wir versuchen ja auch hier als Unternehmen was Sinnvolles damit zu machen und vor allen Dingen auch die grüne Transformation voranzutreiben mit unseren Wasserstoff- und Methanolprojekten. Gibt es denn noch andere Unternehmen hier im Landkreis, die für die du speziell tätig warst, die du begleitet hast bei ihren Vorhaben, bei ihren Projekten?
Ja, wenn wir von grüner Transformation mal ein bisschen größer das Bild ziehen, sind es wirklich von dem Thema Schnellladeparkansiedlungen. Also was weiß ich, die klassischen, die man kennt, Ionity, EWGO, ENBW, Team Energie. Da ist gerade viel Musik drin. Also wenn man sich die aktuellen Zahlen noch anguckt, ist der Landkreis Rostock da sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben natürlich auch die Autobahn A19, A20. Da sind ja die großen Schnellladeparks, das ist ein Thema. Das wiederum ist natürlich direkt verwoben mit dem Thema auch, wo kommt die Energie eigentlich her? Ne? Also Stichwort PV. Beim Wasserstoffthema, gut, das kennen auch alle, das Thema Apex in Lage beispielsweise. Aber wir haben auch kleinere Firmen wie Bataro zum Beispiel, heißt ein Unternehmer, der entwickelt unter anderem auch Lösungen, die, muss man sich vorstellen, wie Wallboxen funktionieren, aber eben mit Wasserstoff. Also quasi jeder hat so eine kleine Elektrolyse, Mini-Elektrolyse-Einheit und hat halt eine Wasserstofftankstelle unter seinem Carport. Auch solche Sachen betreuen wir. Und vielleicht eine Sache, die noch spannend ist, neben vielen, vielen weiteren, ist, wir haben auch ein Unternehmen in Güstrow, GTC Energy, die zum Beispiel die Fähre Helsingborg, also Schweden-Dänemark, elektrifiziert haben. Also weg vom alten Dieseltanker hin zu quasi einer batteriebetriebenen Fähre. Und das passiert halt in vielerlei Hinsicht. Genau.
Ja, ihr als Wirtschaftsförderung, ihr treibt ja insbesondere eine, wie ich finde, ziemlich gut gelungene Marke, nämlich dieses Greater Rostock vor euch her und ihr treibt es ziemlich voran. Beschreibt das mal ein bisschen, was damit gemeint ist.
Genau, Greater Rostock hat eigentlich seinen Ursprung, der schon ziemlich lang ist, quasi, dass man als Stadt Rostock und als Landkreis eigentlich sich Potenziale vertut, wenn man das nicht zusammendenkt. ist 2005 eigentlich schon entstanden in vielen Gremienarbeit und so weiter und hat tatsächlich seine Vorlage in der Region Greater Copenhagen. Also Kopenhagen hat vor vielen Jahren angefangen, größer zu denken, nicht nur das Umland von Kopenhagen, sondern auch mit Malmö, weil einfach diese Flanke einfach da ist. Und das hat einfach einen ganz einfachen Hintergrund, dass wir auch in der Wirtschaftsförderung konkurrieren wir als Region mit anderen Regionen. Also wenn es um das Thema Ansiedlungs geht, wenn es um das Thema Fachkräfte geht, selbst die Universitäten. Und wenn man das alles ein bisschen größer ziehen möchte, ein bisschen besser vermarkten will, dann braucht man halt wirklich eine gute Dachmarke. Und Greater Rostock, wie gesagt, soll auch ein bisschen mehr den internationalen Raum bespielen. Weil du fragtest, was mich antreibt. Was antreibt, tut mich auch tatsächlich die Internationalisierung unseres Bundeslandes. Wir vertun uns nach wie vor viel zu viel, dass wir die Potenziale vor allem aus Skandinavien nicht nutzen. Das ist eigentlich ein riesen USP für dieses Land, auch gerade für die Rostocker Region, Stadt und Landkreis. Und wenn man das mit Greater Rostock, da gehöre ich auch zu denen, du hattest gesagt Influencer, andere würden es auch einfach ja, Netzwerker nennen, die das Logo tatsächlich auch einfach als Magnetschild auf dem Auto haben und dann wirklich selbstbewusst durch Kopenhagen fahren, wie vor 2 Wochen, weil ich einfach sage, also was mich in diesem Land halt stört, weil du auch fragst, auch Stichwort Energie, Stichwort in Energien ersaufen, wir müssen mal in Mecklenburg-Vorpommern, auch in der Region Rostock, mal eine andere Selbstwirksamkeit entwickeln. Wir sind hier nicht, ich übertreibe das mal bewusst, nicht die Armenkammer von Deutschland, sondern wir sind, Stichwort nochmal Vergleich, Schweden, die schon Strompreiszonen haben, eine Region, die extrem viel grüne Energie hat. Power to X, also quasi diesen Strom in andere Formen von Energie umwandeln. Das sind alles Themen, die hier passieren. Wir haben 6 Hochschulstandorte im Land. Die Rostocker Uni ist auch gut aufgestellt. Wir haben gute Leute. Und Greta Rostock ist deshalb auch wichtig, weil immer noch auch in einem energiewirtschaftlichen Bereich so 25-30% der Absolventen von der Uni Rostock gehen nach ihrem Studium, weil sie manchmal nicht wissen, welche Firmen hier eigentlich so am Start sind. Da müssen wir auch noch besser werden. Und da ist Greta Rostock auch ein Aspekt, ne? Genau.
Ja, das ist ja ein Aspekt, der uns auch angetrieben hat, die East Energy überhaupt zu gründen. Ne? Also wir machen ja schon relativ lange erneuerbare Energien, aber wir haben halt gesehen, dass die Energie ins Netz eingespeist wird und die eigentliche Wertschöpfung mal ganz woanders stattfindet. Und wir finden halt, dass man die Wertschöpfung, wie du das gerade genannt hast, der Ruhrpott des 21. Jahrhunderts, ich glaube auch, dass wir das werden können und dass wir einfach aus dem Strom, aus der erneuerbaren Wärme, die wir hier produzieren können, aus dem Wasserstoff und den vielen, vielen Folgeprodukten halt was richtig Großes aufbauen können. Wie sieht denn das aus Sicht der Wirtschaftsförderung aus? Haben wir mehr Krise in unserer Region oder mehr Aufschwung, mehr Elan nach vorne? Wie beurteilt ihr das?
Ja, ich glaube, das ist auch immer eine Frage der Selbstwirksamkeit und der Sicht, die man hat. Ich glaube, mal rein von den Zahlen ausgehen, wir haben jetzt eine Corona-Krise gehabt, wir haben eine Energiekrise, wir haben auch ein Stück weit eine Fachkräftekrise, also 3 große Bretter auf einmal. Dafür ist der Raum Rostock, sowohl die Stadt, aber auch der nördliche Landkreis, sage ich jetzt mal, eigentlich super durchgekommen, aber auch der südliche, aber vor allem natürlich der Stadtumland, ist da sehr, sehr gut durchgekommen. Klar gibt es gewisse Insolvenzstrukturen, keine Frage, aber ich sag mal, das ist ja das Faszinierende im Unternehmertum. Da kriegt dieser Claim, eine Krise ist immer eine Chance, einfach ein Fund. Und haben wir heute noch nicht drüber gesprochen, aber gerade dieser ganze Bereich Startups, die ja meistens aus Krisensituationen entstehen, also aus Bedarfen, aus neuen Lösungen, da sehe ich extrem viele spannende Entwicklungen auch im Greentech-Bereich. Also Stichwort Firmen wie Deeper Technology, die halt diese Kartierung machen von Solarsachen. Ne? Ich meine, natürlich muss man bei Startups immer sagen, das hat Höhen und Tiefen. Manchmal hängt es auch von Investorenstrukturen ab oder wie auch immer. Aber ich will nur darauf hinaus, dass da wiederhole ich mich, also gerade Leute wie du, wie ich, wie viele andere, die auch mal ein bisschen in Deutschland oder auch vielleicht weltweit umherkommen und dann die andere Sicht nochmal auf diese Region haben. Ich glaube, wir können uns hier nicht beschweren. Ne? Also was wir machen müssen, wir müssen natürlich, wie du völlig richtig sagtest, Regulatorik wirklich anfassen. Also Stichwort Genehmigungsverfahren, wie nutze ich Energie, wie darf ich das alles nutzen? Ja, auch Stichwort ausländische Studierende, ausländische Fachkräfte. Also Rostock hat schon einen gewissen Sogeffekt und vielleicht ein letzter Satz, ganz frisch. Von gestern, glaube ich, von den Pressemitteilungen ist ja Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 1 tatsächlich vom Wirtschaftswachstum gelandet wieder. Letztes Jahr auch schon, von allen Bundesländern. Hat manchmal auch strategische Gründe. Also letztes Jahr war es tatsächlich die Lubmin-Geschichte, ja, also mit den energetischen Ansiedlungen. Dieses Jahr ist es einfach so, im verarbeitenden Bereich sind auch Lohnanpassungen passiert und auch einige neue Ansiedlungen. Also das ist etwas, was man immer volkswirtschaftlich von den Statistiken da fragen muss. Aber ich will auch sagen, das einfach mal ein bisschen außen zu tragen, das ist ja entscheidend. Und da sind alle wichtig, da ist Wirtschaftsförderer wichtig, da ist ein Energieunternehmen wichtig, alle müssen dazu beitragen.
Das ist eine tolle Nachricht. Also ich freue mich auch jedes Mal über dieses Wirtschaftswoche-Ranking, wenn es um diese Dynamik von oder das Dynamik-Ranking für einzelne Regionen in Deutschland, dann landet unsere Region ja auch immer regelmäßig relativ weit vorne. Beim Stichwort New Economy, Aufbau von Wasserstoffwirtschaft, da spielen ja die Projekte in Lubmin, die du gerade genannt hast, und überhaupt diese IPCEI-Projekte, also die Important Projects of Common European Interest, interessanter Name, die spielen ja eine relativ große Rolle. Steckt ihr da auch drin als Wirtschaftsförderung? Unterstützt ihr da aktiv?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch unser Wirtschaftsdezernent, aber auch der regionale Planungsverband, ohne jetzt so technisch zu werden, die haben da natürlich ihre Finger im Spiel, weil es ja immer darum geht, es werden große Wasserstoffpipelines, große Infrastrukturen aufgebaut und es geht letztendlich am Ende des Tages darum, das ist etwas, was, glaube ich, die Wasserstoffszene einfach braucht, dass am Ende Endkunden da sind, entweder Wirtschaft oder Einzelkunden. Es muss halt skalierbar, es muss ein Geschäftsmodell dahinter sein und so weiter. Und wo wir halt ganz praktisch dahinter stehen als Landkreis zum Beispiel, dass wir halt über 50 Wasserstoffbusse jetzt über auch teilweise Förderstrukturen des Bundes erworben haben. Die werden jetzt die nächsten Jahre dann durch den Landkreis fahren. Andere Landkreise haben das ja mit Elektrobussen gemacht, ich glaube Nordwestmecklenburg. Und da ist natürlich das Thema dann Wasserstofftankstellen. Und das Ganze wird ja wirklich nur rund, wenn man eben keinen grauen, blauen Wasserstoff, sondern grünen Wasserstoff hat. Aber ohne, dass ich jetzt Ingenieur, Informatiker oder sonst was bin, es sind natürlich, und da stecken wir auch wiederum drin, ganz viele regulatorische, aber vor allem auch infrastrukturelle Folgeeffekte dahinter. Also bei Wasserstoff ist, glaube ich, vielen gar nicht so klar, die damit nichts zu tun haben, wie viel Wasser man wirklich braucht. Und wenn wir halt gewisse Elektrolysestandorte haben in MV, im Landkreis Rostock, brauchen wir halt definitiv Wasser. Und jetzt ganz konkret zum Beispiel besprechen wir gerade auch mit Wasserzweckverband, ob man, ohne jetzt auch wieder zu technisch zu werden, ob man nicht vorgeklärtes Abwasser nehmen kann. Das prüfen einige auch schon. Weil de facto müssen wir uns die Wahrheit wirklich vor Augen führen. Das Thema Wasser wird nicht nur für uns Menschen ein Riesenthema werden die nächsten Jahre, sondern auch tatsächlich für Industrie, für Energiewirtschaft. Und das wäre nochmal der letzte Punkt zu dem Thema, was sehr praktisch vielleicht nochmal ist. Wir waren Mitinitiator einer sehr wichtigen Wasserentsalzungsanlagenstudie, die gerade läuft. Also es wird jetzt geprüft, ob Meerwasser aus der Ostsee entsalzen werden kann. Das geht natürlich technisch, aber vor allem, wie teuer wäre das? Welche Anwendungsfälle? Nutzt man das nur für Wasserstoff im Sinne von Elektrolyse? Nutzt man das auch für die Industrie? Nutzt man das auch für die Bewässerung von Mooren? Also es muss da irgendwie ein Case am Ende stehen. Und da auch nochmal unsere internationale Erfahrung. Es gibt die gleiche Studie schon vor ein, zwei Jahren für die Region Lolland-Falster. Das ist quasi, wo die Fehmarn-Belt-Querung da auch ist. Aus dem gleichen Hintergrund. Weil Elektrolyse, das muss ich dir nicht sagen, ihr seid ja auch viel unterwegs und Wasserstoff, das ist ja kein Thema, was an den Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns aufhört, ne? Genau.
Nee, die Wasserversorgung ist eine Sache. Die Versorgung mit Strom ist eine andere Sache. Sind denn alle diese Projekte, diese Großprojekte, die geplant sind, haben die denn eine stabile Stromversorgung in Aussicht? Seid ihr da auch aktiv, um da die Regulatorik und die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen?
Ja, also ich glaube, die Herausforderung ist da, brauchen wir auch mehr bessere digitale Vernetzung von diesen ganzen Daten? Das ist immer eine Herausforderung. Also ich mach's mal auf den Punkt. Wenn du eine energiewirtschaftliche Ansiedlungsanfrage hast, ob ein Batteriespeicher oder ein Rechenzentrum oder eine Elektrolyse, habe ich eigentlich immer drei Sachen, die ich abklopfen muss. Den Strombedarf, ich habe das Wasser und ich habe dann oftmals, wobei das auch ein bisschen abnimmt, durch Automatisierung auch Fachkräfte. Das sind eigentlich die drei Hauptthemen. Und weil du fragtest, das ist ja immer die Herausforderung, auch tatsächlich sogar für Bundes-EU-Politik, gewisse Regularien zu fahren, die möglichst schnell runtergebrochen werden können, dann auf die ganz konkrete Ebene, ob jetzt Lumin oder Lage oder wie auch immer die Orte heißen. Und da ist halt meine These, ich glaube, der Weg sollte auch dahingehend noch besser gestaltet werden, Pilotregionen zu machen, dezentrale Versorgung, weil das ganz große Rad, Stichwort die ganzen Wasserstoffpipelines, die durch ganz Deutschland laufen sollen. Also was viele auch nicht wissen, ist, dass auch Wasserstoff aus Mecklenburg-Vorpommern gewisse Raffinerie- oder Zementwerke in Brandenburg oder auch teilweise in anderen Regionen bedienen soll. Und das finde ich auch alles richtig und wichtig. Aber du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt und das ist eigentlich auch Hauptkern meiner Arbeit und eines jeden Wirtschaftsförders. Ich möchte so viel wie möglich Wertschöpfung, egal was es ist, im Land lassen. Und das ist egal, ob das landwirtschaftliche Sachen sind, wie im Sinne von das Getreide wird hier nur angebaut, aber wir haben keine Verarbeitung. Oder halt eben, wir haben grünen Strom und der geht irgendwo sonst wohin. Ne? Und deswegen ist die Frage jetzt mit der Regulatorik, mit der Unterstützung immer nicht so einfach zu beantworten, muss ich euch nicht sagen, ihr erlebt das ja. Aber was wir versuchen, ist tatsächlich auch, ich sag mal, ohne dass es falsch klingen soll, positiven Druck auf die Instanzen zu machen. Weil vielleicht auch nochmal ein Satz, haben wir noch nicht so gesprochen, aber es ist ja auch eine gewisse Förderkulisse notwendig. Und da ist auch so, dass nicht jedes Förderprogramm immer gut und stimmig ist. Auch da arbeiten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen zu. Genau.
Ja, ich persönlich fand es halt ein bisschen schade, dass die Offshore-Windparks vor den großen Elektrolyse-Standorten, den Lubmin, jetzt halt an völlig andere Betreiber gegangen sind und da eben kein vernetztes Denken stattgefunden hat. Und die Kollegen da jetzt eigentlich vor der Herausforderung stehen, wo kriegen wir eigentlich jetzt den ganzen grünen Strom her, um die Elektrolyse auch wirklich zu betreiben? Und das ist halt für den Wirtschaftsstandort Deutschland ein ziemliches Drama, würde ich behaupten. Weil ja eben aus Lubmin heraus übers Wasserstoffkernnetz die großen Raffinerien Schwedt, Leuna, Schwarze Heide, Schwarzpumpe in der Lausitz und so, da soll ja alles von da versorgt werden. Und von daher würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr drauf geachtet wird. Ein anderes Thema für uns sind ja immer die Genehmigungsverfahren und die Dauer der Genehmigungsverfahren an sich, ne? Also aus Branchensicht jetzt hat der Bundesgesetzgeber relativ viel getan und hat zum Beispiel Privilegierungen für Flächen an Autobahnen und doppelgleisigen Schienenwegen eingeführt. Das gilt, soweit ich weiß, in ganz Deutschland, außer in Mecklenburg-Vorpommern. Und da würden wir uns halt wünschen, dass da auch nochmal ein bisschen der Fokus drauf gelegt wird, dass wir vielleicht auch da gleiche Bedingungen überall haben. Das ist ein ziemliches Thema. Entstehen denn für unseren Landkreis aus den Wasserstoffprojekten, zum Beispiel im Seehafen und in Lage, besondere Chancen auch? Seht ihr die, dass Folgeansiedlungen kommen oder eben da auch eine Verarbeitung dann weiter stattfindet?
Ja, absolut. Also das sollte ja das Ziel sein, ne? Also ich sag mal, eine Herausforderung in den Wirtschaftsförderungen der letzten Jahre ist, dass wir ein Henne- oder Ei-Problem haben. Die einen sagen, du musst grüne Energie, ob jetzt Elektrolyse, Standorte oder was auch immer, erstmal hinflanschen, am besten schon voll erschlossen und dann kommen die Ansiedlungen, die das halt benötigen, also große Industrien. Und umgekehrt sagen aber einige, ja klar, aber ich muss ja auch erstmal wissen, welche Indikatoren brauchen die Leute. Dann siedeln sie sich an und bauen das auch mit, das System, ne? Und ich kann auch nur den Vergleich in Richtung Skandinavien setzen, wo viele auch dachten, ist das wirklich so, dass durch unterschiedliche Strompreiszonen, also günstige Energie im Norden von Schweden, weil dort einfach viel mehr Energie produziert wird, wirklich Firmen aus Stockholm, Göteborg, Malmö nach oben ziehen. Und es war de facto so. Die haben trotzdem noch Headquarter teilweise. Und deswegen sage ich immer, Ruhrpott des 21. Jahrhunderts. Also natürlich wird jetzt nicht die gesamte Industrie aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg nach MV kommen. Aber wenn wir eine gute energiewirtschaftliche Struktur haben und zum Beispiel ab nächstem Jahr Netzentgeltereform oder auch diese ganzen Thema Batteriespeicher, Regulatorik und so weiter, wenn das alles kommt und auch vielleicht mal in so Pilotierungscharakteren, das würde ich mir halt wie gesagt wünschen, weil man kann da nicht auf Bundes- und EU-Recht immer nur warten, man muss ja irgendwie mal anfangen. Dann, glaube ich, hast du genau das, was du meinst, diese Riesenchance, dass ich als Wirtschaftsförderer auch ganz authentisch sagen kann, ja, de facto hast du das und das an grüner Energie oder Wasser oder was auch immer. Und jetzt ohne da zu technisch zu werden, aber wo wir halt auch noch wirklich dann Gas geben müssen, ist wirklich mit, ich nenne das immer digitale Zwillinge von Daten. Wir brauchen auch validere Daten, die miteinander verzahnt sind. Es gibt einen Energieatlas MV, der ist auch schon mal ein cooler Aspekt. Aber das kennt ihr aus eurer praktischen Arbeit ja auch. Manchmal fehlt es dir wirklich an soliden Daten, ganz banal, was ist da für ein B-Plan? Und dann gehen Leute, das ist gar nicht despektierlich gemeint, wirklich in den Keller, ins Archiv irgendwo und holen die Karte raus. Und das ist das, was du meintest mit auch anderen Standorten, die sind da einfach schneller. Und Ansiedlungsgeschäft, ob jetzt Energiewirtschaft oder andere Sachen, ist auch Geschwindigkeitsgeschäft. Und das ist immer noch ein Thema, da arbeiten gerade, finde ich, weil du auch vorhin fragtest, wegen Krise oder Aufschwung, da arbeiten viele Leute in unserem Land gerade extrem gut, finde ich. Aber wir können natürlich noch schneller werden, das ist immer so, genau.
Ja, Digitalisierung ist ja auch eins deiner Steckenpferde, ne? Da bist du ja auch ständig für unterwegs und ein großer Verfechter. Aus unserer Praxis heraus kann ich sagen, dass zum Beispiel die Geoportale in Mecklenburg-Vorpommern ziemlich gut sind. Also da gibt es wenig Besseres in den Regionen, in denen wir tätig sind. Trotzdem gibt es da natürlich noch ein paar Herausforderungen, ne? Dass eben B-Pläne auffindbar sind, Planungsverfahren digitalisiert werden. Ein gutes Beispiel ist für mich, wo wir auch tätig sind, Schleswig-Holstein, ne? Wo Beteiligungsverfahren halt völlig digital ablaufen und überhaupt kein Papier mehr bewegt werden und so weiter. Gibt es denn hier in Mecklenburg-Vorpommern auch so Ansätze, dass da intensiv dran gearbeitet wird? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Genau, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie Vorträge halte zu dem ganzen Thema Energiewandeln, Transformation, dann spreche ich immer so ein bisschen von so einer Twin Transformation, heißt der Fachbegriff, also Zwillingstransformation. Du hast eine ökologische Transformation, also Energie, und du hast aber auch eine Digitaltransformation. Also viele Sachen werden halt nicht mehr analog dann gestaltet. Und wenn man das beides wieder zusammendenkt, also Stichwort, das muss ich dir auch als Experte nicht sagen, ein Riesenthema ist immer Bürgerbeteiligung. Und das analog zu gestalten, ist eigentlich heutzutage auch sinnvoll bei einigen Zielgruppen, aber es ist viel cooler, wenn du es auch digital ergänzt. Also ne, mit Umfragen, Feedbackkasten, was weiß ich, was man alles digital gestalten kann. Und das andere Thema, was mir, wie gesagt, wirklich sehr am Herzen liegt, ist einfach Daten. Also datenbasierte Arbeiten, dieses Neudeutsch Big Data, das ist wichtiger denn je. Und man kann nicht von einem ehrenamtlichen Bürgermeister erwarten, der irgendwo in der, nicht falsch verstehen, Pampa sitzt, der auf einmal eine Anfrage kriegt von der Batteriespeicher oder ein Rechenzentrum, dass der von vornherein sofort auf dem gleichen Level ist wie ihr. Weil ihr macht das tagtäglich, ne? Und wenn der aber dann ein valides System hat, wo er reingucken kann, wo er auch einschätzen kann, also ich sag mal so Szenarien modelliert, was passiert eigentlich, wenn jetzt das und das kommt. Weil eine Sache vielleicht, die bei Wasserstoff noch interessant ist, die auch noch gar keiner so richtig auf dem Schirm hat, weil es auch technisch noch besser werden muss. Bei Wasserstoffproduktion entsteht ja vor allem auch Sauerstoff. Und wenn du diesen Sauerstoff wieder mal als Ansiedlungspotenzial siehst, medizinischer Sauerstoff oder Aquaponik, also, ne, also die Anlagen für Fische, wo auch Sauerstoff zugefügt wird, das sind Riesenthemen. Und das kannst du aber nur, deswegen bin ich immer bei Chancen von Digitalisierung, Energiewende, wenn du datenbasiert besser arbeitest. Du musst wissen, wie viel Sauerstoff kommt da eigentlich raus. Und dann kannst du dem Typen, der sich ansiedeln möchte, mit seiner Aquaponikanlage nämlich genau sagen, so und so viel Kubikmeter kann ich dir anbieten von dem anderen Unternehmen. Und das ist halt wichtig. Und vielleicht ein letzter Satz, woran wir auch mit einigen Unternehmen jetzt arbeiten, die wir ansiedeln, auch in Gewerbegebieten, sich noch besser zwischen Unternehmen verzahnen. Also Unternehmen A hat gewisse Abwärme, kann Unternehmen B das nicht nutzen. Oder Unternehmen A hat eine riesen Dachfläche, hat aber nicht ein PV-Modul drauf. Kann man das nicht mit einer Verbindung mit Unternehmen B, C, mit einem Batteriespeicher nutzen? Das sind so Themen.
Ja, Martin, dann sind wir fast am Schluss. Ich habe noch eine Frage so als Wirtschaftsförderer. Was würdest du dir denn von so Unternehmen wie uns, von unserer Branche, von der Energiewirtschaft insgesamt wünschen? Was können wir noch besser machen, um dann auch so eine Region wie Rostock oder ganz Mecklenburg-Vorpommern weiter nach vorne zu bringen?
Ja, die ist einfach relativ einfach, die Frage zu beantworten. Und zwar hatte ich am Anfang gesagt, dass wir 4 Säulen haben und einiges auch Kommunalberatung. Und was ich immer wieder erlebe, ist halt, dass Energiefirmen, da würde ich euch jetzt nicht zu zählen, aber viele Energiefirmen von außen, nicht verstehen, dass am Ende auch klargemacht werden muss, welchen Nutzen hat die Kommune davon. Und ich sag mal jetzt ein bisschen salopp, die Zeiten, die wir alle kennen vor 10, 20 Jahren, wo irgendwelche, du hast es gesagt, irgendwelche Investoren von außerhalb, Leute hier mit riesengroßen PV-Anlagen überrumpelt haben und gesagt haben, ich finanziere aber den Spielplatz dann, die sind vorbei. Und deswegen ist das nicht eine Erwartungshaltung, sondern es ist eine Notwendigkeit, auch wenn ich Investorengespräche führe, dass ich sage, egal ob es ein Batteriespeicher ist, eine Wasserstoffanlage, ein Rechenzentrum, es gibt immer mehr coole Kommunalbeteiligungsmodelle. Muss die Gemeinde auch gucken, kommt sie damit rein, Stichwort Bürgerstrom und so weiter. Aber das ist, glaube ich, etwas, und da seid ihr, glaube ich, schon ziemlich weit, andere Unternehmen noch nicht, wo man einfach in der Argumentation, in den ganz klassischen Pitches, die man dann hat, vor den Bürgermeister, vor Gemeindevertretungen, das als eines der größten Argumente vorbereiten muss. Ne? Und wie gesagt, dann kommt genau das, was du ja mehrfach gesagt hast, dass die Wertschöpfung im Land bleibt. Die Leute tragen auch die Energiewende mit. Also weil sie sagen, ja cool, jetzt habe ich es verstanden. Also von daher, das wäre so mein Wunsch, mein Appell. Und das passiert aber auch immer mehr, weil auch wir wirklich starke Kommunen haben. Ne? Das werdet ihr auch festgestellt haben. Da gibt es schon eine Menge sehr selbstbewusste Bürgermeister und Amtsleiter mittlerweile. Und im positiven Sinne selbstbewusst. Ne? Also die wollen auch eine Wertschöpfung für ihre Region sozusagen.
Gut, jetzt hast du uns die Wünsche schon mitgeteilt. Jetzt habe ich aber noch eine allerletzte Frage. Wie stellst du dir denn die, oder in deiner Wunschvorstellung, wie sieht die Energiewirtschaft in 10, 20 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern, in Deutschland, in Europa aus? Gibt's da eine Wunschvorstellung, die du als Wirtschaftsförderer oder auch ganz persönlich mitbringst und mit uns teilen möchtest?
Ja, also ich denke zumindest, das ist meine Vermutung, dass wir gerade technisch würde man sagen, in einer disruptiven Phase sind. Ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass sich Energieinfrastrukturen gerade komplett verändern. Auch Stadtwerke werden irgendwann keine Stromanbieter mehr sein, sondern eben Netzbetreiber, weil der Strom teilweise ja selber produziert wird. Die Batteriespeicherdynamik kommt jetzt gerade auf. Und ich glaube, das ist in anderen Ländern in Europa auch schon noch viel mehr begriffen worden. Also Stichwort autarke Energiequartiere, autarke Energieregionen. Ich selber mache mich extrem stark, das wäre halt mein Wunsch und das wird aber auch kommen. Ich habe es mir auch angesehen in Dänemark und anderen Regionen, dass wir wirklich dezentrale, autarke Gewerbeindustriegebiete haben, die wirklich einen kompletten Mix haben aus einer vielleicht kleineren Elektrolyseanlage, einem Windkraftwerk, PV, Biomasse und gleichzeitig halt, das ist so die Trendthematik hier auch, ökologisch, kreislaufwirtschaftsorientierte Ansiedlungen haben, wie zum Beispiel Recyclingwirtschaft und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das in diesem Land, der nicht mal auf Mecklenburg-Vorpommern nochmal und den Landkreis Rostock ziehe, das ist genau das, was dieses Land ja hat. Wir haben Biomasse, wir haben Wasser, eigentlich haben wir gute Standortfaktoren, wir haben Wind. Was wir sicherlich haben müssen, ist noch mehr Fachkräfte, aber da bin ich auch sehr, sehr optimistisch, weil, wie gesagt, wir haben 6 Universitäten und da sind auch viele, viele Experten im Bereich Energiewirtschaft, die da rauskommen, mit guten Abschlüssen, mit guten Projekten, und von daher wäre das mein Wunsch, meine Wunschvorstellung, dass wir so dieses dezentrale Energieversorgung einfach viel mehr in den Blick nehmen. Und da sind Firmen wie ihr und andere natürlich eminent wichtig, weil vielleicht das auch nochmal, dass ich immer wieder merke, Stichwort auch Politik, Politikkommunikation, man muss Menschen mehr mitnehmen. Man muss den Leuten erklären, was, also wie der Zusammenhang sozusagen ist, auch bei Energiedaten und so weiter. Also man muss die Leute wirklich mitnehmen und auf den Weg bringen. Und es geht nicht, das wäre mein allerletzter Wunsch, wirklich nochmal darum, dass man den Leuten den Verbrenner verbietet und alle E-Autos fahren. Es geht nicht darum, dass alle PV haben müssen und gleich ihre Gasturbinen abschalten. Ich kann definitiv sagen, das wird alles automatisch passieren, weil es einfach, ohne Ingenieur zu sein, aber viele Ingenieurfreunde habend, technisch die besseren Lösungen sind. Und dann kommen wir genau in das Feld, was ich sage, wird es auch wieder Ansiedlungsunternehmen geben oder weitere, nicht wieder, sondern weitere, die genau in diesen Feldern arbeiten. Ne? Also, und das wäre so meine Wunschvorstellung quasi.
Ja, cool, vielen Dank. Dann bedanke ich mich erstmal, dass du hier warst. Wir bedanken uns für eure Arbeit, für unsere Region, für unser Land. Und wünschen euch viel Erfolg weiterhin. Danke.
Ja, vielen Dank. Euch auch viel Erfolg.
Dankeschön.